Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brügge. Und da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag, sage ich euch allen. Wir sind in der, Achtung, 99. Sendung von Alles klar Klassik. Und was wäre die 99. Sendung von Alles klar Klassik ohne Dorothea Gregor?
Uhuhuhu. Und ohne den großen, tollen Axel Brüggemann natürlich.
Ja, gar nichts wäre sie ohne dich. Gar nichts, nix. Nur
nein, ohne
nada,
dich, Rian. Ohne dich, Axel. Du machst doch jede Woche, du stehst doch jede Woche im Podcast Steinbruch.
Und im Weinberg.
Der des Herrn.
Ja, genau. Oh. Nein, aber ehrlich, 99 der Ausgaben, das ist schon was. Ganz schön
sind
gut.
Wie 99 Luftballons.
Ja. Nächste Woche gucken wir auch ein bisschen zurück. Da gehen wir mal ins Archiv und holen uns die Best-of raus. Und heute produzieren wir noch ein Best-of, oder, Doro?
Ja, würde ich sagen. Also wir machen ja heute ein schönes Update.
Ja.
Ja, genau. Und hallo erstmal, lieber Axel. Haben wir uns schon Hallo gesagt?
Ja, ne? Wir haben gerade schon gesprochen. Innerlich habe ich schon die ganze Zeit Hallo gesagt, aber ja, natürlich. Hallo, liebe Doro, wie geht es dir heute?
Sehr gut, sehr gut. Ich bin wieder im schönen Hamburg und nicht mehr in Italien. War ich das letztes Mal war ich noch in Italien, ne?
Ja, da warst du noch Florenzi, glaube ich, ne?
Ne, oder Südtirol.
Südtirol warst du, glaube ich, schon. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wo du überall bist.
Ich weiß es doch auch nicht. Du, ich weiß auch gar nicht, wo ich morgens immer aufwache. Keine Ahnung.
Was gibt es Neues in der Klassik? Was ist dir über den Weg gelaufen, Doro?
Ich fange gleich mit deiner Lieblingsthemen an. Du darfst raten.
Claudia Roth.
Nein, falsch. Das andere Lieblingsthema.
Theo.
Wer ist Theo?
Okay, weiter.
Nein, wer soll Theo? Ach so,
Theo,
der andere Dirigent, den du gut findest. Ich habe eine.
Wie finde ich den noch so gut?
So eine gut wie Theo ist keiner. Eine einstündige Radiodokumentation über Lorenzo Viotti gehört.
Ach Gott.
Ja, weißt du noch? Weißt du noch wen? Und also mit viel Musik, die habe ich immer geskippt, weil ich natürlich wissen wollte, was er sagt.
Ja, du wolltest eigentlich das Videopodcast sehen, ja, genau.
Ja, nee, war nicht. War nur ein Audio-File. Und er hat da unter anderem auch gesagt, dass er das gut fände, wenn wenn er als Dirigent mit dem Publikum oder wenn Künstler mit dem Publikum mehr Kontakt hätten während des Konzertes oder so davor.
Und vorher eine Einführung geben, so, ja? Genau.
Ah, da war ich schon gleich wieder auf Betriebstemperatur, als ich das gehört habe. Aber er hat.
Weil du es gut findest oder weil du es doof findest?
Ja, naja, das war jetzt ein Witz, Axel. Weil ich mir vorgestellt habe, mit Lorenzo Viotti näheren Kontakt zu haben. Okay. Aber ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Also so, dass der Dirigent das Publikum begrüßt und so eine kleine Einführung macht, oder was?
Ja, er hat gesagt, er möchte gerne, dass man vorher, bevor es losgeht, steht der Dirigent da und sagt, so, jetzt spielen wir Beethovens 9. Sinfonie. Müssen Sie sich mal vorstellen, damals war das noch ein ganz anderes Orchester, da hatte man noch gar nicht die Qualität, aber das war, der war schon fast taub und dann hat es jemand anders dirigiert und jetzt spielen wir Ihnen das mal vor. Und ehrlich gesagt, Hilfe, lass das
Profis
machen.
Was findest du jetzt schon wieder schlechter dran?
Irgendwo habe ich es gelesen in irgendeinem Kommentar, ich glaube auf X oder auf Facebook, wo jemand gesagt hat, in Amerika ist das schon gang und gäbe und die Leute, die wollen einfach jetzt auch wieder nur Musik hören, weil es ist halt auch nicht jeder dazu geboren, irgendwie was dazu zu sagen. Und in Amerika ist das wohl schon eine Mode, dass man jetzt als Dirigent vorher nochmal ein bisschen Einführung machen muss. Und es gibt eine wahnsinnige Bewegung, die sagt, nee, komm, also wenn du, das muss dann schon gut sein, das muss dann schon richtig gut sein. Und ich finde auch dieses aufgesetzte, wir nehmen euch an die Hand, das kann es auch nicht sein. Ja? Also es gibt ja die Gespräche vorher schon, Foyer-Gespräche, was weiß ich, was soll man es doch da lassen? Also ich finde, wenn jeder jetzt vorher noch quatscht, das finde ich
auch. Axel, Hand aufs Herz.
Ja.
Wie oft warst du in so einer Einführung im Foyer? Vor einem Konzert oder vor einer Oper?
Also ich weiß, meine Eltern gehen da immer hin. Ich bereite mich lieber selber vor und brauche vielleicht das auch nicht. Aber ich brauche eben auch kein Gequatsche von Lorenzo Viotti vor einer Beethoven-Symphonie. Also die intellektuelle Flughöhe von Lorenzo Viotti ist so, dass ich mir das einfach nicht anhören will. Es reicht mir schon, wenn ich ihn dann noch dirigieren hören muss.
Aber das ist genau halt der Punkt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, was du oder ich jetzt so brauchen. Und es geht auch nicht um eine intellektuelle Flughöhe, sondern es geht um eine Beziehung zum Publikum, zwischen Künstlern und Publikum. Und da finde ich, hat er einen totalen Punkt, dass dieses einfach, weißt du, Auftreten, Spielen und Abtreten natürlich wichtig ist für einen Künstler, weil er einen Fokus halten muss und oder will und einfach konzentriert eine absolute Höchstleistung abliefert und das auch zu erwarten ist. Also kann ich total nachvollziehen. Wenn aber jemand sagt, ich möchte gerne vorher irgendwo auch in Kontakt treten und ein bisschen nahbarer sein und auch ja, da irgendwie eine Beziehung vorher aufbauen, dann finde ich das total legitim und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Leuten im Publikum gefällt. Und
Ich
weil wir
glaube
es
nicht.
übrigens vorhin von Theo gerade hatten und als ich da auf dem Schlauch stand, ich habe den so überhaupt nicht auf meinem Schirm, der ist mir so egal,
Ja, also gut.
dass ich da gar nicht drauf gekommen bin jetzt. Aber
Okay, ich kann
das,
dazu sagen.
nein, um das zu sagen, um das nur zu sagen, der macht ja auch oder hat das ab und zu nach dem Konzert in der Elbphilharmonie, dass das eigentliche Konzert zu Ende war und dann hat er das Publikum nochmal eingeladen, nochmal zurückzukommen, sozusagen in einer kleineren Runde und dann hat er auch noch ein Stück gespielt und dazu erklärt und so. Also ich finde das im Grunde überhaupt nicht verkehrt, das zu machen und um noch um den Gedanken noch abzuschließen dazu, diese Stückeinführungen in Foyers, die finde ich sowas von schlimm. Und da kannst du mir nicht sagen, dass das irgendwie, wenn da irgend sich ein Dramaturg oder eine Dramaturgin hinstellt und einfach irgendwas erzählt, ich finde die grauenhaft. Ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat. Ich
Also,
würde lieber sowas abschaffen.
nochmal,
Ganz schlimm.
ich glaube, das ist so ein bisschen wie diese Schuldiskussion. Wenn wir alles nach unten nivellieren und denken, dass da nur noch Deppen kommen, denen man alles erklären muss, dann tut man dem, der eigentlich das Core-Publikum ist, nichts Gutes. Ich habe erlebt, dass Nikolaus Harnoncourt in der Berliner Philharmonie sich irgendwann angewöhnt hat, den Leuten zu erklären, worum es jetzt hier bei Schubert geht. Und dann hat diese Geschichte von Nikolaus Harnoncourt angefangen und dann hat der eine Dreiviertelstunde gelabert und hochintellektuell und klug, aber danach waren alle so müde und groggy wie in
Ja, aber
einer
davon rede ich
Univors
doch
haben wir
gerade.
mich so in einer Univorlesung, dass keiner mehr die Musik hören wollte. Ich glaube nochmal, auch Lorenzo Viotti, ich traue dem einfach nicht zu, irgendwas zu sagen, was mich da irgendwie weiterbringen würde und auch nicht das Publikum. Ich finde, es gibt tausend Formate, wie man Nähe aufbauen kann. Es gibt inzwischen super Podcasts, wo der Dirigent selber, die kann man sich runterladen und auf der Fahrt zum Konzert hören oder vorher hören. Die sind Nachgespräche, finde ich auch okay. Ich meine, bei der Fußball-EM ist vorher auch kein Spieler und redet über das Fußballspiel, genau, weil man sich da auf die Musik konzentriert. Und wenn wir verlieren, dass die Musik und die Aussage des Stückes an sich das Wesentliche eines musikalischen Abends ist, dann haben wir verloren. Und ich bin wirklich derjenige, der wirklich unglaublich für Vermittlung, für an die Hand nehmen, für Erklären ist. Ich moderiere selbst Konzerte, die dann aber als Moderationskonzerte auch angesagt werden. Das finde ich auch vollkommen legitim. Also wenn Lorenzo Viotti sagt, ich mache ein Moderationskonzert, wo ich alle Stücke erkläre, dann kann ich mir das vorher überlegen. Aber wenn vor jedem Konzert und nachher vor, weiß ich nicht, irgendeinem Schönberg Kammermusikstück oder was weiß ich was noch geredet wird, ich will das nicht. Also tut mir leid, mich piekst das überhaupt nicht an. Ich finde, es gibt genügend Formate, in denen man Nähe aufbauen kann. Und es geht auch nicht nur um Nähe aufbauen. Und ich finde, das ist bei Lorenzo Viotti, Entschuldigung, Gerd, da hast du wirklich eine Tür aufgetreten. Das reicht mir an Oberfläche, was ich von dem sehe, was ich von dem höre. Und dann will ich noch eine oberflächliche Werkeinführung haben. Das sollen Leute machen, die das können.
Ja,
Punkt, finde
habe ich
ich.
verstanden jetzt den Punkt, aber ich finde, du redest dich da ganz schön in Rage an der Stelle. Mir geht es auch nicht, wie gesagt, um eine Werkeinführung, weil ich habe es gerade gesagt, diese Werkeinführungen finde ich grausam. Ich finde auch Programmhefte schlimm in den meisten Fällen. Ich finde das alles viel zu intellektualisiert, aber wenn mir ein Dirigent vor dem Konzert erzählt oder vielleicht sagt, begrüßt und sagt, schön, dass Sie da sind, und vielleicht nur sagt, was ein Stück auf dem Programm ihm persönlich bedeutet, ohne dass er jetzt von ersten, zweiten, dritten Satz der Reprise, der Molltonart und der Subdominante erzählt, dann finde ich das schön. Also dann ist das ein Rahmen, der besonders ist. Und kann ich mir vorstellen, dass es
Möchte mal
schön ist und
wissen,
dass es
welcher
keine
Dirigent das
Moderation.
kann, aber gut, ja.
Naja, was heißt kann? Wer entscheidet denn, was richtig und was
Ja, du
falsch
hast es
ist
doch
an der
gerade
Stelle?
gesagt, was du hören möchtest. Also sag mir, welcher Dirigent dir das so
Ich möchte
komprimiert und schnell
keine
sagen kann.
musikwissenschaftliche Abhandlung hören, sondern ich möchte was Persönliches von einem Menschen hören, der dann mit einem Orchester und mit anderen Solisten und Solistinnen Musik macht. Was ist denn daran? Das finde ich jetzt nicht weiter ungewöhnlich. Ich meine, guck doch mal in Popkonzerte.
Kann Simon Rattle das machen? Kann der auf die Bühne kommen und das mal eben kurz in
da sprechen
fünf Minuten
die Popkünstler
erzählen?
Auch mit ihrem Publikum. Und es ist super. Und da wird auch nicht erwartet, dass die einfach...
Rod Stewart hat das gerade sehr erfolgreich gemacht in Leipzig.
Was war bei ihm? Habe ich nicht mitbekommen.
Er hat in Leipzig gesagt, fuck Putin, und dann haben die Leute geboot.
Ach so,
weil sie Putin doch cool fanden.
Genau. Ja, ist doch super. Ja, so zum Beispiel. Genau sowas. Ja. Genau sowas denke ich. Nein, aber also da sind wir mal wieder wunderbarerweise unterschiedlicher Meinung. Ich wäre da viel offener, nicht nur bei Lorenzo Viotti, aber wo ich natürlich dir recht gebe, ich möchte jetzt auch nicht von dem Dirigenten so vom Dirigierpult runter irgendeine Werkeinführung haben. Ja. Das will ich nicht.
Ja. Dann ist das so ein Violinkonzert und dann sagt die Geigerin noch, ah, warte mal, ich will auch noch mal eben schnell was sagen. Ich für mich ist das nämlich so und so. Und dann kommt irgendwie der Konzertmeister und sagt, ja, bevor wir jetzt anfangen, also meiner Mutter habe ich das früher auch schon immer vorgespielt und die hat es auch schon immer geliebt. So, und jetzt spielen wir aber tatsächlich mal Pierrot Linaire.
Ja. Das fändest du jetzt schlimm?
Schlimm,
das wäre das Schlimmste, was so passieren könnte im Konzert, oder was?
Das habe ich ja nie gesagt, aber ich finde, es gibt für alles Formate und für alles Formen, und ich finde, das Konzert an sich ist eigentlich ein ritualisierter Ablauf, in dem alles auf die Musik ausgerichtet sein sollte. Und
ja, aber das ist ja kein Hochamt.
Na doch, also, das ist schon auch ein Hochamt, das ist, finde ich schon, ja.
Ja, das sehe ich nicht so. Hochamt gibt es bei mir woanders. Das ist für mich auch Entertainment, muss ich
ehrlicherweise
sagen, wenn
Pastor.
Ich ins Konzert gehe.
Ja,
ja, aber das ist ja, ja, okay. Gut, in Ordnung.
Nein, aber ist ja auch gut. Also ich finde als Anregung super, und die sollen das mal machen. Also ich bin gespannt, ob die Leute das wollen oder nicht. Ich weiß das gar nicht. Also vielleicht wollen die Leute das, vielleicht wollen sie es aber auch gar nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute es nicht wollen. Aber ich bin ja auch nicht die Leute. Also
ja,
vielleicht
es war so
das
interessant,
wie zwischen uns.
Weil in dieser, ja. Weil in dieser nicht Dokumentation, da in diesem Radio-Feature von ihm, wurde dann ja auch gesagt, ja, damit bringt man dann junge Leute ins Konzert, und es folgen ihm ja auch schon 110 oder 120.000 Menschen auf Instagram.
Genau. Das schreibt so, der SWR genau. Auf seiner Seite, genau.
Ja,
und
genau.
Und dann will ich jetzt, genau, sind wir mal dabei, sind wir mal bei nahen Leuten, ja. Jetzt gibt es, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, irgendeine Doku, das ist eigentlich so eine Soap-Opera-mäßig gedrehte Doku hinter den Kulissen der Münchner Staatsoper. Macht ARD Kultur, so ein da geht es auch um Liebe, Lust und Eifersucht, und es geht, glaube ich, um Parallel, ist das zum
Ach, davon habe ich gehört.
Parallel,
ja.
So, jetzt wollte ich mir das hier in Wien angucken, und dann, dieses Video ist in ihrem Land leider nicht zugänglich,
ja,
ARD Kultur. Ja. Ja, und dann denke ich, Leute, ja, wir haben vor kurzem gerade darüber geredet, alle Rundfunkorchester wollen inzwischen zu YouTube, ja. Baut mal diese Grenzen ab, damit wir uns sowas angucken können, weil ich wollte drüber schreiben, ich kann jetzt nicht drüber schreiben, weil ich das hier nicht kriege. Warum nicht? Weil der ORF noch Rechte haben will oder was? Also, das versteht man überhaupt nicht. Und ich finde, da sind Zugänglichkeiten überhaupt nicht geschaffen, die ich viel wichtiger fände, mal so strukturell, dass man es überhaupt mal sehen kann. Aber gut.
Ich weiß auch nicht, warum es dieses Geoblocking gibt, aber ich konnte zum Beispiel in Italien auch nicht das Champions League-Finale anschauen.
Ja, auf Rai hätte man es gucken können. Auf
Rai, ja, gut, aber ich habe es irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Na, aber es ist absurd, und genau, also da gibt es, glaube ich, ganz viel, wo man anfangen könnte. Und aber diese Doku, also die, ich habe sie jetzt nicht gesehen, ja, aber was ich gesehen habe, es gibt so Trailer, die konnte man sehen, fand ich, oh Gott, mit hier dem Sohn
Wie
von
heißt
Uwe
die?
Mit so Sohn von Uwe Ochsenknecht, oh, pure Emotion oder irgendwas, kommt in die Shownotes.
Ja, ist das nicht auch mit dieser Marie Nasemann?
Ich glaube ja, und ich habe diese Schauspieler,
oh,
das ist
Gott,
wirklich so,
ja.
Das sind so gesprochene Monologe.
Ja.
Und dann wieder dein Satz eben, dass man junges Publikum kriegt. Glaubt ihr wirklich, dass junges Publikum vorher im Konzert was hören will? Glaubt ihr wirklich, dass das junges Publikum cool findet, oder ist das nicht irgendwie ARD-Kultur, die sich ein junges Publikum vorstellen und dann irgendwas machen, wie man denkt, dass, also ich glaube, das ist inzwischen so verquer. Ich glaube auch, ein junges Publikum, das wirklich Klassik will, will erstmal Musik. Ja, und die soll richtig cool und geil sein. Vielleicht fängt man damit einfach an.
Ja, aber weißt du, was schon ein Punkt ist, was ich interessant finde? Ich meine, die haben ja argumentiert mit diesen vielen Followern und 120.000 Follower führen. Ja. Also ist schon nicht wenig, ne? Wissen wir ja.
Aber kommen die ins Konzert?
Nee, genau. Das ist ja erstmal die Frage. So. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie ins Konzert gehen. Nee. Aber was ich so interessant finde, die haben dann gesagt, ja, Oder haben ihn so angekündigt, Lorenzo Viotti, der Influencer-Dirigent.
Ja,
okay.
SWR. Guck dir den ganzen Online-Dings an von denen.
Ich weiß, genau.
Nur runtergebrochener.
Okay. So, nur die Frage, oder was ich mich schon länger frage, und vielleicht hast du da auch eine Antwort drauf oder eine Vermutung oder eine Theorie, warum es eigentlich keine richtigen Influencer in der Klassikwelt gibt? Also, wo man so sagen würde, weißt du, wenn man sehr klassisches Influencer-Marketing machen möchte, tatsächlich.
Weil die Klassikwelt keine Influencer-Welt ist. Ich sehe das doch selbst mit meiner Seite, wo die Leute sind. Die sind alle, hängen alle noch auf Facebook rum. Ja?
Warum ist das so? Wie erklärst du dir das? Für mich ist das total schwer greifbar, warum das so ist.
Weil sich die Klassik wahrscheinlich auch diesen Kurzformaten entzieht zum großen Teil, weil dann die Influencer-Welt eben doch, also die gucken dann eben doch die Sixpacks von Lorenzo Viotti oder die Infinity-Pools von Aida Garifullina an. Und da geht es dann halt selten um Musik. Jetzt, ja, ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, es muss ja auch nicht, die Klassik ist ja auch schön, wenn die Klassik sich vielleicht dem Ganzen entzieht. Ja, oder also bei den Influencern, die es gibt, geht es ja selten um Musik. Ja, also da eben bei Lorenzo Viotti auf dem Insta-Profil, da geht es nie um Musik, da geht es um Essen und Trinken, wie bei jedem Influencer. Da geht's, der ist halt nur Dirigent zufälligerweise, der könnte aber auch Bauarbeiter sein. Ja, es ist total Schnurz, das wäre das Gleiche. Und das entzieht sich dem. Und den zweiten großen Fehler wirklich, und deshalb diese SWR und diese ganzen öffentlich-rechtlichen Institutionen, die dann darauf schielen, weil sie es auch gerne hätten, checken überhaupt nicht, dass ihre Kernkompetenz eigentlich eine ganz andere und eine viel geilere ist. Nämlich, sie haben den Raum, sie haben die Zeit, sie haben die Möglichkeiten, sie haben sogar die Orchester, um Musik zu vermitteln. Und stattdessen sind die total eifersüchtig auf den Influencer-Dirigenten. Und wo ich denke, Mensch Leute, ihr habt doch alles da. Seid ihr doch die es sich leisten können, das Ganze ausgeruht, ernsthaft in die Tiefe zu machen, statt auch noch eine Oberfläche geil zu finden. Ja, das finde ich manchmal schade.
Ja, ich weiß nicht, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Also ich finde, das ist ein interessantes Phänomen, weil es ja durchaus möglich wäre bei Dirigenten ist das vielleicht nicht so einfach oder Dirigentinnen, aber ich sag mal, bei einem Sänger, einer Sängerin, dann auch kleine...
Ja, Anani Trepko war jedenfalls auch vor dieser ganzen Russland-Geschichte eine totale Influencer-Sopran, ja?
Also ja, aber die ist einfach ein Weltstar, also die ist einfach wie eine Marke. Ja, also die braucht auch Instagram nicht mehr, das ist ihr
Privat. Sie hat das schon geschafft, ja? Also die hat das schon da geschafft. Und ich glaube, da sind auch Leute, die dann tatsächlich in wiederum ihre Konzerte gehen, wo sie dann mit Domingo oder was weiß ich was aufgetreten ist. Also die kommen vielleicht dann nicht in die, weiß ich nicht, Romeo und Juliet Aufführung oder sowas, aber die kommen dann schon in ihre großen Anani Trepko Stadthallenkonzerte.
Ich meine auch Influencer in dem Sinne, dass das nicht Menschen sind, die unbedingt selber aktiv Musik machen, sondern von denen man weiß, oh ja, die sind irgendwie related zu dieser ganzen klassischen Musikszene und trotzdem cool auf Instagram unterwegs und haben viele Follower und das ist halt Teil ihres
Lifestyles. Dave Hurwitz wäre so einer, ne? Dave Hurwitz, dieser amerikanische Kritiker, der jeden Tag, glaube ich, gefühlt 100 Rezensionen in YouTube hochlädt. Das ist dieser etwas dickere, bärtige Mann, der immer diesen Gong dahinter sich hat und dann irgendwie, der auch
über die Konkurrenz
ist. Ja, der ist 60, 65, ja, 60 würde ich sagen. Aber der ist totaler Nerd. Und ich glaube, das ist auch der Trick. Es gibt ja bei YouTube zum Beispiel gibt es Millionen Follower für Aquariumkunde oder sowas, ja. Und das wäre vielleicht die Chance für klassische Musik. Also es gibt in diesen Nischen und in den Rabbit Holes der digitalen Welt, da geht es ja immer um Nerds, um Fachwissen, um noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Und das wäre vielleicht der Weg auch für klassische Musik, ja. Also wie der Aquarium-Experte, der sich jetzt um die, weiß ich nicht, Algen, die es nur da gibt und die brauchen diese Wassertemperatur, damit das und nur mit den Fischen, weil sonst fressen die oder sowas. Und sowas in der Klassik zu machen, das wäre, weil das liegt ja der Klassik nahe. Viel Arbeit, viel Wissen, viel Nerdytum. Vielleicht liegt da die Nische von Influencertum, weil da gibt es ja eine Million. Ja, die gibt es ja.
Absolut. Aber den gibt's nicht. Kannst du dich noch erinnern? Kannst du dich noch erinnern? So fangen Gespräche von
1860,
alten Menschen an. Ja, genau. Nein, aber wenn man manchmal so in Tankstellen oder in so Zeitschriftenläden oder in Bahnhofs Zeitungsläden geht, ich habe mich ganz oft gewundert, so, oh Gott, was gibt's denn für Zeitschriften? Das kann ja wohl nicht sein, ja? Also was für, und ich meine, gut, dieses Printangebot hat sich jetzt alles so ein bisschen ins Digitale verlegt, ne? Also diese ganz nischigen Sachen. Genau. Und also ich glaube, das ist ein spannender Punkt, und das erinnert mich an diese Sache, die mit den, also von Augsburg, die mit ihren Digitalangeboten, mit ihren Streamings auf diesen Gamer-Plattformen sind, auf Twitch, glaube ich, auf Steam.
Aber da eigentlich auch keine richtige Rolle spielen. Ja,
ja, aber durchaus erfolgreich sind. Die können da mitkommentieren, die sind da also nicht ganz unerfolgreich.
Alle guten Schritte. Ja.
Also, spannendes Thema. Trotzdem beschäftigt es mich weiter, wenn da irgendein, weiß ich nicht, blutjunger Pianist in der Elbphilharmonie sitzt, da denke ich mir, wo sind denn die ganzen anderen 25-Jährigen? Warum ist hier niemand? Weißt du?
Ja, natürlich. Ja, und das sind eben nicht die Lorenzo Viotti-Follower, die dann da sitzen. Ne? Das ist schon...
Nee.
Aber gut. Okay, also spannende Themen für viele Fragen. Das ist schon interessant.
Also das ist mir über den Weg gelaufen diese Woche. Da haben wir jetzt schon wieder
ja, 20 ein Minuten Thema schon aufgemacht. Wieder gefüllt.
Genau.
Ja. Schneidest du eigentlich Rosen dabei oder hört ihr das auch? Da klickt immer irgendwas bei dir.
Es klickt?
Ja, es ist, hört sich so an, als wärst du im Garten und würdest Rosen schneiden.
Ja, genau, so das mache ich. Ich bin wie so eine kleine Disney-Prinzessin. Ich sitze eigentlich auf meinem Baumstumpf.
Ja, das klickt immer so.
Ja, aber könnte sein.
Aber vielleicht sind es wieder deine Ohrringe, die am
ja, Dings. Genau, ich glaube auch.
Ach, das, okay, das sind die. Dann, okay. Dann hört ihr die nicht, dann höre ich nicht. Höre die nur. Okay, dann ist dann habt ihr reinen Hörgenuss. Müssen wir noch irgendwas Wichtiges, Kulturpolitisches? Also, München hat sich entschieden. Serge Dornier bleibt Intendant der Münchner Staatsoper. Jurowski nicht ganz so lange, aber auch mit einem verlängerten Vertrag. Markus Blume hat sich, also der Minister für Kultur in München, hat sich endlich entschieden. Das war ein langes Ringen. Finde ich, war eine Parabel von Aktionismus der Presse, da wurde ja irgendwie gesagt, ja, vielleicht dann doch nicht und vielleicht kommt Herr Schoner und Herr Schoner hat gesagt, aber mit mir hat keiner gesprochen, vielleicht kommt Johanna Malwitz und Johanna Malwitz sagt, aber mit mir hat keiner gesprochen und dann hat sich so dieser Journalismusbetrieb in München so auf 870 hochgetunt und dabei war eigentlich gar nichts und man kann höchstens Herrn Blume vorwerfen, dass er ein bisschen zu lange gewartet hat, dass die Kritik an Dornier, der auch kein so leichter Menschenführer zu sein scheint, lange bekannt war. Hätte Blume jemand anders gewollt, hätte er sich mal vor einem Jahr oder vor anderthalb jemanden neuen suchen müssen. Jetzt hatte er keinen Ass im Ärmel und musste die Verträge wohl oder übel verlängern. Tja, auch ein Beispiel von mittelmäßig gelungener Kulturpolitik, würde ich sagen.
Ach, da kann man immer nicht so richtig hinter die Bürotüren oder hinter die Kulissen gucken, was da eigentlich wirklich für eine Rolle gespielt hat. Aber Serge Dornier, dass er das Haus erstmal die Staatsoper weitermacht, das ist jetzt ja nicht das Allerschlechteste.
Absolut. Und ja, auch jemand, der in Strukturen denkt, kann man auch mal nachhören bei unserem Podcast. Vielleicht machen wir es in der 100. Folge auch nochmal als kleiner Rückblick, wo Dornier die Strukturen der Stadttheater in Deutschland in Frage gestellt hat.
Ne? Ja, du, ansonsten kulturpolitisch ist mir nicht so viel untergekommen. Ich finde, es ist erstaunlich ruhig geworden in Berlin. Es ist auch, ich hatte da ja noch auf dem Zettel vor ein paar Wochen, als es darum ging, oder vielleicht sind es auch schon Monate, ich kann das manchmal nicht so gut einschätzen, von einer Zeit, zumindest vor nicht allzu langer Zeit, als es darum ging, eine Antisemitismusklausel in Förderverträge oder da Bedingungen für Förderungen, für Kulturförderungen neu zu formulieren, was dann ja wieder zurückgezogen wurde, weil das juristisch schwer wasserdicht zu formulieren war. Dann gab es ja da viel Protest, was die Kunstfreiheit betraf und. Und da wurde gesagt, dass die Länder oder die Kultusministerien der Länder alle zusammenarbeiten, um da an einer Formulierung zu arbeiten, genauso auch eben wie das Bundesministerium oder das Ministerium deiner Freundin Claudia Roth. Ich habe davon jetzt gerade nichts mehr gehört. Du?
Ja, ich glaube, die sind gerade mit. Nee, ich glaube, das liegt auch ein bisschen auf Eis. Und ich glaube, dass das Büro von Joe Cialo, so wie ich das höre, derzeit auch mit anderen Problemen zu tun hat. Da kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber mich erreichen zahlreiche Reaktionen. Da scheint es drunter und drüber zu gehen. Und ich glaube, der muss mal gerade versuchen, seinen Ressort da wieder in den Griff zu kriegen. Da gibt es, glaube ich, große Turbulenzen, über die wir vielleicht in den nächsten Wochen noch ausführlicher berichten werden. Gerade was auch die klassische Musik und die Zusammenarbeit mit seiner Staatssekretärin Sarah Riddle-Wilson betrifft. Ich glaube, da hat Joe Cialo gerade allerhand zu tun, um seinen Laden wieder ein bisschen ruhig zu kriegen und überhaupt zusammenzuhalten, ja. Also das, was ich. Aber vielleicht ist das genau der richtige Punkt, Doro, um aus der großen Metropole Berlin folgende alte Rubrik nochmal neu zu beleben.
Das ist ein Heidelkonzert.
Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz.
Aber am schönsten war es in Hamburg auf der Reeperbahn.
Die Perlen der Provinz. Hatten wir lange nicht mehr, oder?
Das stimmt, das stimmt. Aber nicht, weil es keine Perlen mehr gäbe, sondern irgendwie.
Weil wir einfach immer irgendwie in den Großstädten waren und weil unsere Hörerinnen und Hörer uns auch ein bisschen verhungern lassen haben. Aber jetzt hat uns Sebastian geschrieben. Liebe Frau Gregor, lieber Herr Brüggemann, ich möchte auf diesem Wege eine Empfehlung für Ihre Podcast-Rubrik Perlen der Provinz abgeben. Ich finde, sie ist quasi für diese Rubrik gemacht, bla 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 bla. Denn die Veranstaltung, um die es geht, ist wirklich tief in der Provinz. Es geht um ein tolles Konzert und etwas zum Essen, Trinken und Verweilen ist auch noch dabei. Ich meine, was kann es Besseres geben? Mhm. Am 12. Juli spielt die Geigerin Charlotte Jonen gemeinsam mit dem Pianisten Nico Stabel in der Konzertreihe des Schafstall im, Achtung, Büsenbachtal in der Lüneburger Heide. Wenn das nicht Provinz ist, weiß ich auch nicht, steht da noch.
Da gibt es ja nichts anderes als Schafstelle.
Ja, Beethoven, Piazzolla, Gershwin, Debussy, Vivaldi auf dem Programm mit dem Titel Ein Sommernachtstraum. Der Clou, vor und nach dem Konzert kann man im Schafstall etwas essen und trinken. Man kann also den ganzen Abend entspannt vor Ort ausklingen lassen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Schafstall am Büsenbach 35 in 21 256 Würme im HVV-Stadion Büsenbachtal. So, und Karten gibt es unter der-schafstall.de, der-schafstall.de. Guckt doch einfach mal hin. Ich finde, das führt uns wirklich tief in die Provinz.
Ja, das wirklich. Und weißt du, was ich sofort denke? So ein Schafstall, ich meine, ich müsste da jetzt mal hingucken, aber einen Schafstall aufmachen und Konzerte machen, das würde sich doch direkt auch für die Vorweihnachtszeit anbieten.
Ja, so mit Josef und Maria, genau. Aber hier gibt es noch, die Luft flirrt, Grillen zirpen, Romantik liegt in der Luft. Sommernächte haben eine ganz besondere Faszination, die bereits zahlreiche Komponisten inspiriert hat. Lassen Sie sich am 12. Juli von leidenschaftlichen Tangos, feurigen ungarischen Tänzen und so weiter und so fort. Das wäre was für uns.
Also sagen wir mal, Sommer in Schleswig-Holstein. Kann auch durchaus ein bisschen nass werden.
Na, also ich habe gerade, kommt nächste Woche für Backstage Classical mit dem Intendanten der sommerlichen Musiktage in Hitzacker geredet. Und das ist ja eins der ersten tatsächlichen Klassikfestivals. Übrigens auch da wieder geht es nur darum, in Hitzacker Kammermusik auf höchstem Niveau zu erreichen. Und der sagt, naja, wir haben ehrlich gesagt momentan überhaupt gar kein Publikumsproblem. Hitzacker ist ausgebucht, ja, ist immerhin eine Stadt. Und die Leute kommen in die Provinz, weil sie es genießen, sich mit auch schwierigem Repertoire auseinanderzusetzen. Und er sagt zum Beispiel, ich sehe das Problem eher dann in Mecklenburg oder in Schleswig-Holstein Musikfestival, die inzwischen so groß geworden sind, dass es immer schwerer wird, noch diese großen Stars auch in die kleinen Scheunen zu kriegen und dass da ein System sich überheizt und überdreht. Aber tatsächlich sehen wir, dass die Provinz zum großen Ort für klassische Musik geworden ist. Ne? Also finde ich schon erstmal ja auch was Erfreuliches, finde ich.
Ja, interessant, aber der Ansatz ist natürlich auch ein anderer, ne? Wenn du da werden wir wieder bei den Nischen und das ist da, genau wie du sagst, oder wie du vorhin gesagt hast, dass es da Leute gibt, die das wahnsinnig gerne machen, dass es da feste Communities gibt, die da gerne hinfahren, die sich da angesprochen fühlen. Aber ich sag mal, das breite Publikum zu erreichen, ist ja nochmal ein anderer Ansatz. Da muss man ja, also sowohl programmatisch wie auch vom Marketing her, ne? Also, ja, aber interessant. Also finde ich auch cool. Ich muss wirklich sagen, die Vielfalt auch der Kulturangebote, ich bin immer wieder beeindruckt. Und wie viele Leute es auch gibt, die das wirklich mit Leidenschaft und für wenig Geld, also das möchte ich jetzt nicht propagieren, aber auch, ich sag mal so, halb ehrenamtlich fast noch, wie gesagt, in irgendeinem Schafstall machen und oder sonst wo in kleinen Orten, in der Remise von irgendeinem Herrenhaus oder was auch immer, von einem kleinen Schlossgarten und dann, ja, also ich finde das irgendwie auch rührend, dass da so viel auf die Beine gestellt wird.
Ja,
ging in die Oper.
Das ist ein Heidenkonzert.
Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz.
Aber am schönsten war's in Hamburg auf der Reeperbahn.
Ja, und von der Provinz, von der kleinen Provinz, vielleicht nochmal in die etwas größere Provinz. Ich war diese Woche in Bayreuth, at the Bayreuth Festival, und habe mal meinen Finger ins Wasser gehalten und geguckt, wie die Temperatur so ist. Und tatsächlich,
wie ist
es? Ich finde, natürlich nicht lauwarm, sondern turbo heiß. Gestern habe ich gerade gesehen, ein Foto gepostet von Nathalie Stutzmann, der Dirigentin, gemeinsam mit Oksana Linev und Simon Young. Also die drei Dirigentinnen. Es gibt diesmal in Bayreuth mehr Frauen am Pult als Männer. Ich habe ein großes Interview mit Katharina Wagner gemacht. Kann man auch nachhören auf Backstage.
Ja, ich habe es angefangen zu hören.
Ja.
Aber ich habe es nicht zu Ende gehört.
Ja, dann kannst du das ja nochmal machen. Sie redet darüber, unter anderem, warum die Sparmaßnahmen notwendig sind und warum am Chor gespart werden muss. Da gibt es ja große Diskussionen. Ist das noch der Festivalchor? Ist das nicht mehr der Festivalchor? Ich finde, sie hat eine logische Argumentation. Also es gibt einfach weniger Geld. Und ich finde, da, wie sie das argumentiert, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber grundsätzlich, die Proben gehen wieder los. Und ich muss dir sagen, jetzt mal einfach so auf so einer sinnlichen Seite, Bayreuth so als auch Perle der Provinz, das ist schon cool. Man kommt immer wieder in dieses kleine Kaff und im Sommer dreht sich wirklich alles da um Richard Wagner. Und das ist auch eine ganz besondere Stimmung, die ich immer wieder genieße und die einfach nicht kaputt geht.
Wer hätte das noch nicht mitbekommen, dass du gerne in Bayreuth bei Katharina Wagner
bist? Ja, es ist einfach, aber auch jedes Mal, du fährst da hoch und dann denkst du, das ist so toll, es ist so intim, es ist schön. Also es ist tatsächlich.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber sag mal, da muss ich dich mal was fragen. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der in Bayreuth gearbeitet hat in der künstlerischen Produktion. Mhm. Und die haben schon auch gesagt, das wäre eine sehr strange, auch hierarchische Struktur und irgendwie seltsam. Und die haben mir erzählt, diese zwei Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass es so eine eigenartige Akkreditierung gibt, also dass du so ein Pass oder wie so ein Ausweis hast, mit dem du dann nur Zugang ins Haus oder zum Grünhügel oder ich weiß gar nicht wo.
Ja.
Mhm. Ja, genau. Und dass die den irgendwie letztes Jahr vergessen hätten abzugeben wieder und aus Versehen mit nach Hause genommen hätten. Und es dann ein Riesentheater gab und die mussten diesen Hausausweis dann per Einschreiben zurückschicken, und dass der ja nicht in irgendwelche falschen Hände gerät und so weiter. Ist das da wirklich so?
Das ist da so. Ich glaube, die Geschichten kenne ich genauso aus der Elbphilharmonie. Also es ist eigentlich gang und gäbe an größeren,
größeren
Theatern. Ja, Elbphilharmonie ist da ganz, ganz, ganz hinterher.
Echt?
Ja, wenn du da einen Hausausweis kriegst und den nicht abgibst, dann schicken sie dir auch sofort GSG 9 hinterher. Also,
ehrlich?
Ja, ja.
Das war mir überhaupt nicht so klar.
Es ist schon immer so, also es ist schon beim alten Wolfgang Wagner so gewesen, dass die Festspiele wirklich Wert darauf liegen, also darf auch nicht jeder in die Kantine und was weiß ich was. Das ist, auch da ist es wirklich ein abgeschotteter Raum für Künstlerinnen und Künstler. Also da sind auch keine Medienvertreter, kein gar nichts drin. Also die legen da großen Wert drauf. Ja, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich glaube,
aber du hast in deinem Podcast gesagt, du warst in der Kantine.
Ja, ich bin ja auch dadurch, dass ich das Open Air moderiere, tatsächlich Teilnehmer der Bayreuther Festspiele.
Ach, du bist kein Medienvertreter.
Ich wechsle sozusagen die Masken. Aber das wird ja auch immer transparent unter den Artikeln geschrieben, dass ich sowohl als auch bin in Bayreuth. Ja. Schön.
Ja.
Ja. Und manchmal muss ich mich dann selbst aus der Kantine ausladen, weißt du? Mein eines Ich geht dahin, mein anderes Ich geht dahin. Ja. Genau.
Oh mein Gott, ja, der schizophrene Sommer.
Aber ich versuche das tatsächlich zu trennen. Ich habe mich Valentin Schwarz in der Kantine getroffen.
Genau.
Und den habe ich dann extra nicht angesprochen, ja, weil ich habe auch für Backstage einen Fußballtipp gemacht. Und eigentlich wollte ich ihn fragen, ob er für meinen Fußballtipp mittippt. Und dann habe ich ihm aber auf dem Heimweg eine SMS geschrieben und gefragt, ob er mittippen würde. Weil tatsächlich ist das so, dass man, wenn man da unten ist, eben dann nicht als Journalist da ist und die Leute auch nicht anhaut und sagt, ey, können Sie nochmal hier und wie geht's denn und so, sondern dass man dann tatsächlich auf einer anderen, also ich finde schon, das ist auch ganz wichtig, dass man die Leute da in Ruhe lässt und in Ruhe arbeiten lässt, ja.
Und tippst du, oder ist dieser Tipp auf EM-Gewinner, also wer der neue Europameister wird? Oder?
Ja, es ist total lustig. Also nochmal, ich will nicht zu viel Werbung machen, aber auf der Backstage Classical tatsächlich haben wir 20 Musikerinnen und Musiker gebeten, ihren Tipp, wer gewinnt die EM zu formulieren. Und es gibt sehr, sehr lustige. Also Piotr Beschawa zum Beispiel sagt, Hauptsache nicht England, weil er hat eine Wette offen, wenn England verliert, dann muss er sich einen Aston Martin kaufen. das ist natürlich auch eine ziemlich geile Wette. Dann haben wir, schön ist tatsächlich Valentin Schwarz, der hat nämlich sein ganzes Beratungsteam aus Weimar zusammengesucht und sagt, nach eingehender Beratung der Weimarer Intendanz hier folgender Tipp. Erster wird England, weil in diesem Jahr titellose Serien reißen. Sieht momentan nicht ganz danach aus. Siehe Leverkusen, schreibt er. Und weil Jude Bellingham dieses Jahr einfach alles gewinnt. Zweiter wird Frankreich, weil der spannendste Kader weit kommt, aber es zum ganz großen Wurf nicht reicht, da Mbappé und Dembélé bei aller offensiven Qualität zu wenig in die Defensivarbeit eingebunden sind. Und ein dritter Platz wird bei der EM zwar nicht ausgespielt, aber dank Ralf Rangnick kommt das ÖFB-Team, also Österreich, ins Halbfinale, weil das zentrale Mittelfeld mit Leimer und Sabitzer sich auch auf höchstem Niveau nicht verstecken braucht. Also man sieht, es gibt durchaus Fußball-Fachverstand in der klassischen Musik.
Aha, und was ist dein Tipp? Gibst du auch einen ab?
Jetzt nach den ersten Spielen Spanien oder Deutschland. Und wahrscheinlich sieht es ja so aus, dass im Viertelfinale schon Spanien gegen Deutschland spielen könnte. Und das wird eigentlich das Endspiel werden, befürchte ich.
Mhm.
Ja. Mhm. Auch lustig, wie viele Österreicher dann tatsächlich glauben, dass Österreich irgendwie gewinnt. Also Daniel Schmutzert, der Bariton, Daniel Ottensheimer glaubt, dass Österreich ein Dritter wird. Andreas Orozco Estrada glaubt. Mhm. Also wenn man alles zusammenrechnet, glaubt die Klassik-Bubble, Frankreich wird Europameister.
Schauen wir mal. Also,
lang glaubt Deutschland wird's.
Aha, das ist ja interessant. Ich gucke mir das mal an.
Daniel Hope glaubt auch Frankreich. Joel Gamzu, England. Ja, so. Moritz Eggert, Schweiz. Gut, okay. Und Rudolf Buchbinder.
Georgien.
Ja.
Tschechien.
Aber guckst du? Also ich bin ein begeisterter Gucker. Ja.
Naja, also jetzt in der Vorrunde müsste man ja den ganzen Tag ununterbrochen gucken. Natürlich nicht. Ja. Kann ich nicht. Also ich habe mir die Deutschlandspiele angeguckt und manchmal schaue ich abends dann in ein Spiel rein, aber
heute Abend, Freitagabend, gibt es noch Österreich. Das gucken wir dann schön im Prater. Open Air.
Ja, spielt wer gegen Österreich gegen wen?
Heute spielt, oh Gott, du fragst mich, heute spielt Österreich gegen, gucke ich dir gleich nach. Gucke ich. Sag mal, wer gewinnt, was sagst du, wer gewinnt?
Wer Europameister wird?
Ja.
Ich fände es schön, wenn Deutschland Europameister wird und deswegen, weil ich es mir wünsche, sage ich, das wird so sein. Ja.
Weil du das wünschst, wird es so sein. Das ist natürlich schön. Dann wünscht dir, dass ich bin dabei. Also Österreich spielt heute übrigens gegen Polen. Und danach spielt die Niederlande gegen Frankreich. Genau.
Ach, das ist bestimmt spannend. Niederlande gegen Frankreich.
Ach, es gibt so viel spannende Spiele. Genau. Übrigens, diese ganzen Nationen und Nationalismen, die hatten wir ja auch letztes Mal im Podcast von Alles klar Klassik, fand ich auch ziemlich interessant. Gerade Lisa Batjaschwili, die in Georgien ihre Konzerte mit den Berliner Philharmonikern gespielt hat. Also hört es gern nochmal nach. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr bewegend, wie sie uns da erzählt, wie sie in ihrer Heimat in Georgien durch die Proteste gefahren ist und für diese proeuropäische Stimmung, gerade unter jungen Georgierinnen und Georgiern gespürt hat, wie klassische Musik alleine als Trademark aus dem Westen da empfangen wird als Botschaft der Freiheit und mit was für einer Courage diese Frau für die Hinwendung Georgiens zu einer Demokratie und zur Weiterentwicklung demokratischer Werte kämpft. Also es hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich hätte jetzt noch eine kleine Idee für deinen Fußballtipp, dass du gleichzeitig noch ein paar Leute aus der Klassikwelt fragst, welche Mannschaft denn am besten die Hymne singt.
Ja, das ist also natürlich auch eine gute Frage. Das wollten wir eigentlich machen, Hymnen, weil Hymnen natürlich auch eine super, super interessant ist. Ich finde immer diese italienische Hymne ist natürlich für mich die schönste Hymne. Also ich finde italienische
Das finde ich ein bisschen Uftata-mäßig.
Echt? Ja, aber geiles Uftata. Ja. Dann habe ich geguckt und dann guckst du dir den Text an und auch da geht es wieder nur um Blut, um Krieg, um Vaterland. Oh mein. Also deine Lieblingshymne? Mhm.
Das klingt jetzt echt total bescheuert, aber ich finde die deutsche Hymne so schön. Ich finde das wirklich schön. Und ich mag natürlich die französische Hymne auch total gerne. Finde ich richtig schön. Und
die deutsche Hymne ist ja ein bisschen lustig, Heiden, ne? Und das ist ja eigentlich die alte österreichische Hymne. Gott erhalte.
Ja, finde ich aber total schön.
Unser Kaiser,
finde
diese, ja. Wir haben also den Österreichern eigentlich die Hymne geklaut.
Ja, ich finde es richtig schön. Und also wie gesagt, französische Hymne, Italien nicht so. Ich weiß, Europa, mit Europa hat das nichts zu tun, aber ich finde die US-amerikanische Hymne auch immer schön. Mhm. Und natürlich, ja, Klassiker, die englische. Also die
ja, Britische. Die ist auch cool. Ja, es ist schon cool. Die dürfen jetzt auch wieder King singen. Ja,
ja, genau. Ja, also doch, das, doch, die ist auch gut. Die gefällt mir auch. Ja.
Absolut.
Müssen wir noch über was reden?
Weiß nicht, müssen wir noch einmal in die dunklen Ecken unserer Classic Business gehen oder ersparen wir uns die, weil Sommer ist, Mining und Eisenach, da gibt es Vorwürfe gegen den Intendanten wegen Machtmissbrauch.
Ehrlich? Jens, das habe ich gar nicht, überhaupt nicht mitbekommen.
Jens Neundorf von Enzenberg, ach so, da gab es, das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Auch bei mir kam an ein anonymer Brief, in dem erhebliche Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der falschen Führung erhoben wurden. Der war aber anonym und sogar von einer anonymen, dafür angelegten E-Mail-Adresse geschickt, worauf ich als Journalist natürlich gesagt habe, das kann ich nicht, habe ich zurückgeschrieben und gesagt, ich kann das so nicht machen, ich brauche einen Ansprechpartner, ich brauche da irgendwie Fakten, damit ich auch eine das Quelle, Theater damit konfrontieren kann. Aber tatsächlich haben die es wohl an mehrere Leute geschickt und bevor noch da eine Antwort kam, kam tatsächlich eine Presseaussendung des Theaters, dass man diese Vorwürfe sehr ernst nehme und intern aufarbeiten würde.
Also das Theater war das jetzt selbst, Eisenach oder Meiningen?
Ja, beides. Das ist ja sozusagen eine Intendanz und es kam ein Brief aus Eisenach, wo die Vorwürfe noch härter waren und ein Brief aus Meiningen. Genau. So, und also damit war das eigentlich bestätigt und man konnte drüber schreiben. Und jetzt gab es tatsächlich eine Sitzung des Stiftungsrates und die Staatskanzlei hat erklärt, man habe da das Thema behandelt und man hat sich abgestimmt, dass man eine Zielvereinbarung Führungskultur entwickeln will, gemeinsam mit der Kulturstaatssekretärin und mit dem Bürgermeister aus Meiningen. Und da soll in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Außerdem soll man gemeinsam, also Intendant und Ensemble, Mediationsprozesse durchlaufen. Und Ende Oktober möchte man diese Zielvereinbarung dann notiert haben und sagen, wie es weitergeht. Das hört sich alles ganz schön vertrackt an, vor allen Dingen, weil die E-Mails auch nicht aufhören und immer mehr E-Mails einen erreichen, wo man denkt, hui, das scheint, das scheint eine chronische Sache zu sein. Ja.
Es bröckelt so an allen Ecken und Enden, hat man das Gefühl. Genau, absolut. Es ist irgendwie ein chronisches, the cookie crumbles auf jeden Fall.
Aber man kann auch, das ist interessant, weil ich habe heute mit einer Autorin gesprochen, weil ich gerne möchte, dass da jemand drüber schreibt, auch aus weiblicher Sicht nochmal. Und da haben wir lange drüber diskutiert, würde mich deine Blick, ist das jetzt eigentlich gut, dass das alles aufliegt oder ist das doof, weil man sieht das? Ich finde, man kann dem ja auch was abgewinnen und sagen, endlich gibt es Leute, die den Mund aufmachen, das wird diskutiert und es wird auch sozusagen eine Verantwortung an die Politik weitergegeben. Und wir sehen schon, dass auch an kleineren Theatern, jetzt das nächste Theater war heute gerade im Bonner Generalanzeiger, es muss drunter und drüber gegangen sein bei irgendwelchen Proben in Bonn, wo ein Regisseur gerade Kinder auch angeschrien hat, verreckt an Corona und was weiß ich was. Sowas wird jetzt öffentlich und erstmal ist das ja gut. Ja? Also erstmal glaube ich, gibt es dadurch eine Awareness überhaupt.
Also ich bin da nicht direkt zwiegespalten, aber es gibt für mich zwei Aspekte. Ich glaube, wir haben in unserem letzten Update da auch drüber gesprochen, über Franz Xaver Roth und so, ne?
Ja.
Oder François Xavier, aber der ist Franz Xaver.
Ja.
Und es gibt für mich natürlich, also ich finde es als allererstes ganz wichtig, dass die Wahrheit, wenn es denn die Wahrheit ist, ans Licht kommt.
Ja.
Und dass es nicht aus irgendwelchen investigativen oder juristischen Gründen, sondern weil es wichtig ist, dass Wahrheiten ausgesprochen werden und ans Tageslicht kommen. Und dieser Satz, dass die Wahrheit frei macht, ich glaube, das stimmt auf vielen Ebenen. Also da werden viele Lasten von Schultern genommen, wenn Dinge ausgesprochen werden. Deswegen finde ich es wichtig, dass es da dass da nichts zurückgehalten wird. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Gefahr dabei, dass man sich da emotional sehr aufgeilt an Einzelfällen und dass dadurch ein bisschen abgelenkt wird, wenn man auf einzelne Leute zeigt, ob das jetzt Franz Xaver Roth ist oder ob das James Levine war oder ob das Gustav Kuhn war oder wer auch immer, you name it, du kannst ja noch tausend andere nennen, dass man auf die zeigt und dabei das Kollektive oder dieses, was du gerade gesagt hast, chronische Problem dabei nicht mehr sieht, sondern dann geht es nur noch um diese Einzelfälle. Und das ist so ein bisschen wie, das habe ich kürzlich in einem ganz tollen Buch gelesen von Daniel Schreiber, der über Alkoholismus oder überhaupt den Umgang von Alkohol spricht und dass es immer wieder diese Alkohol-Promi-Beichten gibt, ja, von das ist jetzt Jenny Elvers oder Margot Kessmann und dass man im Grunde sagt, ach Mensch, ja die, naja, aber so schlimm wie bei denen, das ist ja bei mir nicht. Ich trinke ja nur jeden Abend meine fünf Bier, weißt du? So, aber dass man im Grunde vielleicht auch schon an irgendeiner Stelle ein problematisches Verhalten fördert, aber davon nie, also da nicht hinguckt, weil es sind ja die anderen und diese prominenten Fälle, das finde ich dabei ein bisschen gefährlich. Und vielleicht kann man da auch in der Berichterstattung oder einfach bei sich selber gucken, wie nehme ich das auf, wie gehe ich damit um, nehme ich das wahr und versuche daraus zu lernen für den eigenen Umgang in meiner Institution oder in meinem beruflichen Umfeld oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich es total wichtig, dass Dinge ans Tageslicht kommen und ehrlicherweise auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht. Ich finde, das ist eine menschliche Frage.
Ja, und was mich dann wirklich wundert, jetzt hier in Meining heißt es dann in dieser Erklärung, außerdem ist von Fortbildung, einem Verhaltenskodex und Betriebsvereinbarung die Rede, wo ich denke, sorry, das gibt's noch nicht.
Ja, also,
wo man einfach sieht,
Welcome to 2024.
Genau, Welcome to 2024, wo man denkt, Leute, in was für einem Raum arbeitet ihr da eigentlich? Also ja, aber genau, und wenn da wenigstens mal Strukturen entstehen, dann ist ja schon mal viel geholfen. Ja? Und ich glaube, das passiert tatsächlich gerade. Ich glaube, die Vielzahl von Fällen, mit denen wir es momentan an Theatern und Orchestern zu tun haben, sorgt schon dafür, dass es eben diese Awareness in der Politik gibt und damit auch in den Strukturen und damit sozusagen auch die Träger und Trägerinnen handeln müssen und neue Leitplanken aufziehen, wo das auf jeden Fall schneller zur Sprache kommt und schneller auffällt.
Wenn dieser Transfer dann eben gelingt und wenn man nicht denkt, ach naja, das ist ja bei den anderen, das ist ja gerade in Kassel oder das ist in sonst wo. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung vielleicht noch für das letzte Thema auf meinem Zettel, was ich aber unbedingt noch loswerden möchte, nämlich Organisationsentwicklung in Kulturinstitutionen. Und da haben in den letzten Jahren die Les Mondes Stiftung zusammen mit dem Beethovenfest und...
Das wollte ich dich fragen, ja genau, sehr gut, weil das habe ich jetzt als Pressemitteilung gesehen, ja.
Genau, und mit Martin Zierold, also dem Professor für Kulturmanagement in Hamburg. Wir zusammen, also im Grunde waren das Martin, Steven und ich, haben in den, ich glaube vor 3 Jahren schon uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie können sich Kulturinstitutionen denn weiterentwickeln? Wie können, also als Organisation oder sich als lernendes Unternehmen verstehen? Weil diese Probleme, wir wissen es, Axel, die gibt's nicht erst seit einem halben Jahr. Ja, also das, klar, das wird jetzt immer lauter und auch nicht relevanter, aber irgendwie öffentlicher. Aber die gibt's ja deswegen schon länger, viel zu lange. Und dann haben wir überlegt, wie man ein Projekt aufsetzen könnte und haben da uns, dann hat das, lag das eine Zeit lang in der Schublade, dann haben wir es wieder vorgeholt. Der lange Rede, kurzer Sinn, dieses Projekt heißt Inside Artists, ist der erste, also ist ein Pilotprojekt dieses Jahr und die Idee dahinter ist, Künstlerinnen und Künstler, die in Kulturinstitutionen ja sowieso schon da sind, die ihr kreatives Potenzial zu nutzen und sie zusammen in die Unternehmensstruktur zu bringen, um an bestimmten Fragestellungen im Unternehmen oder in der Institution zu arbeiten. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber dass man zum Beispiel nicht sagt, wir haben hier einen ganz tollen Künstler, einen tollen Pianisten, der macht jetzt für uns ein Konzertprogramm, den stellen wir auf die Bühne und dann fährt er wieder woanders hin, sondern die arbeiten in einer Art, das ist wie so eine Art Fellowship-Programm, monatelang zusammen zum Beispiel mit der Kommunikationsabteilung, um eine bestimmte Art und Weise der Kommunikation zu verbessern. Oder es gibt eine kleine Gruppe von Künstlern, 3 Künstler, die beim Beethovenfest zum Thema Gastgeberschaft etwas entwickeln. Und nicht zwar kein Konzertformat, sondern wie heißt man Publikum willkommen? Wie geht man mit Künstlern um? Dann gibt es einen Pianisten, der selber Machtmissbrauch-Erfahrungen gemacht hat in seinem künstlerischen Leben, der jetzt zusammen mit Menschen aus der Verwaltung des Beethovenfestes einen Code of Conduct entwickelt. Mhm. Und das finde ich total spannend, dass man da nicht irgendwelche Unternehmensberatungen nur mit reinnimmt oder Mediatoren, Mediatorinnen, sondern dass man wirklich Künstler, die in diesem Betrieb sind, die aber an sich ja kreativ arbeiten, die einen ganz anderen Approach haben auf und auch einen anderen Blick auf diese Institution als jemand, der hinter der Bühne arbeitet, die zusammenzubringen und zu sagen, wie können wir das ganze Ding nach vorne bringen. Und das ist ein ganz spannendes Projekt und das haben wir gerade, also die arbeiten schon seit Anfang des Jahres und wir müssen mal gucken, in welcher Form dann die Ergebnisse präsentiert werden können, aber noch in diesem Jahr. Und da kam eben jetzt dazu diese Pressemitteilung raus und wir sind spannend. Da ganz stolz drauf eigentlich.
Ja, und was ich auch gut finde, ist, es wird eben nicht in irgendeinem Elfenbeinturm entwickelt, sondern es wird vor Ort in der Praxis entwickelt, mit Erfahrungen, mit Leuten, die in der Praxis stehen. Also das finde ich ja das Spannende, dass es dann tatsächlich sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Erkenntnisse dazu sein.
Genau, und es wird eben auch von Seiten von organisationsentwicklerischer Perspektive über Martin Zierold begleitet mit Workshops. Also es ist ein richtiges, mehrmonatiges Programm. Und wir hoffen, dass das auf eine Art Schule macht oder gerne auch adaptiert wird, übernommen wird von anderen Kulturinstitutionen oder angefragt wird. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht? Was kann man noch besser machen? Also ich denke, das ist ein spannender Ansatz und absolut, wir hatten Lust, das auszuprobieren und freuen uns, dass das möglich ist.
Ja. Wir verfolgen das und sobald ihr Ergebnisse habt, werden wir natürlich die hier auch präsentieren. Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Doro, es ist heiß, es ist Sommer, es ist heute Freitag, ich gehe heute noch ins Swimmingpool,
was?
Also
ins
in Schwimmbad.
Dir warm?
Ich habe hier eine neue, ja, es ist unerträglich hier unten. Ich habe eine Dauerkarte fürs Stadionbad, ja. Die muss ich abschwimmen, ja, das muss ich einfach machen. Und nach dem Schwimmen gibt es dann Österreich gegen Polen, haben wir gesagt. Also heute ist ein voller Tag, ich habe noch viel zu tun und kann mich jetzt nicht weiter um die Klassik kümmern.
Du, wir haben hier 21 Grad bewölkt, Höchsttemperatur 24 Grad. Es wird heute Nachmittag noch ein ganz anständiges Unwetter hier ist angesagt.
Schön.
Das heißt, es müssen die Polster und die Kissen und alles noch reingeholt werden.
Hamburg, meine Perle.
Ja, genau. Und gestern war es bizarr, es war sonnig. Nee, aber ich glaube, nächste Woche kommt der Sommer hier auch.
Ja. Wenn das Sommermärchen kommt, wenn Deutschland dann im Halbfinale steht oder im Achtelfinale gegen Spanien gewinnt, im Viertelfinale gegen Spanien gewinnt, genau.
Und das erzähle ich dir nämlich nächste Woche, weil, Axel, wir hören uns nächste Woche, ne? Das müssen wir auch nochmal sagen.
Da müssen wir den Champagner ankarren, ja. 100. Sendung nächste Woche. Liebe Leute, feiert mit uns. Wenn ihr uns was schreiben wollt, redaktion@backstageclassical. Geburtstagswünsche werden gern entgegengenommen. Auch Lieder.
Also gerne. Gerne Ständchen.
Gerne auch Lieder. Ja. Mhm. Das ist das Schönste.
Und
du backst Kuchen.
Also wir trinken Champagner. Ich wollte dich gerade fragen, was ist dein Lieblingskuchen?
Also ich bin ja schon Schwarzwälder Kirschtortenmann.
Wirklich?
Ja.
Ja, finde ich auch gut, Schwarzwälder Kirschtortenmann. Und was hattest du denn immer, als du Geburtstag hattest als Kind, was hast du da immer als Kuchen gehabt?
Ich komme aus Bremen, Mann, da gab es Butterkuchen für alle von Bäcker Lüllmann.
Was? Das kannst du mir nicht erzählen. Ich wette mit dir, dass deine Mutter gebacken hat.
Ja, ich sag jetzt mal ja. Nicht Mama, du hast gebacken, ganz viel große Kuchen.
Ganz sicher, gebacken. Mama Brüggemann hat garantiert
gebacken. Ich habe ja in der Weihnachtszeit Geburtstag, da ist nicht aufgefallen, ob es jetzt die Plätzchen oder meine Geburtstagskekse waren. Also die hat nur gebacken.
Ein Stollen gekriegt, so bumm.
Ganze Wohnung roch immer nach, bei uns.
Also du hast dir nie richtig einen Kuchen gewünscht, so den du dann immer gekriegt hast.
Sagen wir mal so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kann mich so, der Kuchen spielte beim Geburtstag nicht die Hauptrolle.
Sondern die Geschenke. Egal was, Hauptsache viel war dein Motto, oder?
Ja, genau. Ja, aber ich habe ja, wie gesagt, im Dezember Geburtstag, das ist 19. Dezember, das ist so vom 24. Das ist jetzt für Weihnachten und Geburtstag zusammen.
Das ist so blöd.
Ich habe eine schwere Kindheit, wie ihr merkt. Ja.
Ich habe aber auch relativ nah an Weihnachten Geburtstag, allerdings nach Weihnachten, aber ist auch ein bisschen doof. Aber, und heute, wenn du dir einen wünschen könntest,
Bitte?
Würdest du dir, wenn du dir heute einen wünschen würdest, würdest du Schwarzwälder Kirsch?
Ja, Schwarzwälder Kirsch. Ich krieg oder Schokokuchen, irgendeine Form von Schokokuchen. Also jetzt meine Familie, meine jetzige, richtige, echte Familie, die backen schon immer richtig viel für mich. Also da kann ich mich nicht beschweren. Also hier ist Kuchen, hier steht eher der Kuchen im Vordergrund und nicht das Geburtstagskind.
Jetzt, ja, du bist jetzt ja auch im Land der Mehlspeisen, also ja, hallo, da eben, erwartet genau, man nichts ja? anderes.
Nein, jetzt ja, okay. wird mein Geburtstag durch jede Form von Sachertorte, Schokokuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte torpediert. Ja, genau.
Okay, also ich versuche nächste Woche eine Schwarzwälder Kirsch hinzukriegen. Bitte. Ich finde es auch gut, Schwarzwälder Kirsch, aber it's mein All-Time-Favorite bis zum Ende meines Lebens ist ein guter Käsekuchen. Da geht für mich nichts drüber.
Sache. Ja, ist auch eine sehr gute Sache. Doro, komm, wir gehen jetzt raus. Du musst deine Polster reinholen, ich muss mich rausmachen. Schluss jetzt, Ende, gehen. Aus. Ich habe noch Anschlusstermine. Haltet die Ohren steif draußen. Genießt die Klassikwoche. Bis dahin, ciao. Flöt, flöt, flöt.